Prinzipiell ist es so, dass wir es typisch bezeichnen, wenn es bei Belastung und reproduzierbar auftritt.
Okay.
Bei körperlicher Anstrengung. Also immer, wenn Sie die Stiegen raufgehen, kriegen Sie einen Druck auf der Brust. Dann würde ich sagen, schnell zum Kardiologen.
Schnell abklären. Okay.
Ja, das wäre typisch.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Peter, wann hast du das letzte Mal Herzklopfen gehabt?
Ah, heute in der Früh.
Aha.
Ja, als ich meinem Sohn nachgelaufen bin zum Bus, um ihm seine Schwimmsachen zu übergeben und dann, wie ich wieder zurück reingelaufen bin ins Haus, damit ich hier pünktlich zum Podcast ankomme, meine Frau gesagt hat, ich liebe dich. Das war wirklich schön.
Danke für diese.
Ich wollte schon sagen, unromantisch.
Nein, danke für diese einleitende Frage, die wie ausgemacht, okay. Obwohl wir es nicht haben.
Ja. Das heißt, du leitest schon ein, gell?
Ich leite schon ein, weil wir haben heute eine Expertin, die sich mit dem, so wird behauptet, wichtigsten Organ des Menschen, nämlich mit dem Herz, beschäftigt. Ich glaube, es gibt zwar andere Fachrichtungen, die andere Meinungen haben, aber lassen wir das einmal als Arbeitshypothese, das Herz als wichtigstes Organ des Menschen, als Taktgeber. Wir begrüßen heute in unserem Podcast die Frau Primaria, Universitätsprofessor, Doktorin Julia Mascherbauer, Leitung der dritten Med-Kardiologie im Universitätsklinikum St. Pölten. Frau Primaria Mascherbauer, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, weil ich glaube, Ihr Arbeitsalltag ist ein relativ dichter und Sie sind relativ gut eingeteilt in St. Pölten.
Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, es ist dicht, weil das Herz ist eben auf vielen Ebenen wichtig und viele Patientinnen und Patienten kommen zu uns, weil sie halt Herzklopfen haben, dass sie nicht so gerne so haben möchten, wie sie es empfinden.
Frau Primaria, beginnen wir vielleicht einmal mit dem Aufklären Ihrer Fachrichtung. Wir haben im Haus insgesamt drei medizinische Abteilungen. Wir haben die Abteilungsvorstände der ersten medizinischen Abteilung und der zweiten medizinischen Abteilung bereits im Podcast gehabt. Das heißt also folgerichtig, Sie sind jetzt sozusagen als Dritte im Bunde der inneren Medizin und der dritten Med bei uns. Was zeichnet denn die dritte Med-Kardiologie aus, beziehungsweise was bedeutet denn der Begriff Kardiologie grundsätzlich?
Die Kardiologie, wie eh schon gesagt worden ist, ist die Lehre vom Herzen und die Kardiologie ist in den letzten 20 Jahren sich massiv schnell weiterentwickelndes Fach. Vor allem befassen wir uns eben mit der Durchblutung des Herzens, den Herzkranzgefäßen, mit der Herzfunktion. Die Pumpfunktion ist ein ganz wichtiger Faktor, der aus unterschiedlichsten Gründen eingeschränkt sein kann bei Patientinnen und Patienten und mit den Herzklappen. Und weil wir vorher vom Herzklopfen gesprochen haben, es gibt also die verschiedensten Herzrhythmusstörungen, die auch zu unserem Behandlungsportfolio gehören. Also es ist ein riesengroßes Feld, das die Kardiologinnen und Kardiologen inzwischen behandeln. Die Kardiologie gibt es ja noch nicht so lange. Sie ist aus der inneren Medizin, also als eigenständiges Fach, sie ist aus der inneren Medizin erst in den 70er Jahren in Österreich entwickelt worden. Da hat sich die erste kardiologische Abteilung im AKH Wien etabliert. Und in dieser Zeit hat sich jetzt wahnsinnig viel getan. Zur dritten medizinischen Abteilung gehört nicht nur die Kardiologie als einzige Spezialität, sondern wir betreuen ja auch, oder betreuen ist gut gesagt, wir betreiben die Notfallaufnahme des Universitätsklinikums St. Pölten.
Ja, Sie betreiben ja nicht nur die Notfallaufnahme, Sie betreiben eine Intensivstation, Sie betreiben Bettenstationen und zig Spezialambulanzen. Das heißt, die Innere Medizin 3 ist ja ein überregionales Zentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wie Sie schon aufgezählt haben, ich habe mir das heute angeschaut, die Schrittmacher- und Defi-Ambulanz, die Herzinsuffizienzambulanz, die Ambulanz für Herzrhythmusstörungen, eine allgemein kardiologische Ambulanz, die Holter-EKG-Ambulanz und die Herzklappenambulanz. Und nicht zu vergessen der Herzkatheter, über den wir uns heute noch unterhalten werden, der 24 Stunden 365 Tage im Jahr für die Patientenversorgung offen ist.
Was treibt denn einen Patienten zu Ihnen auf die dritte Med? Was muss ich für Symptomatik haben, beziehungsweise welche Krankheitsbilder werden da behandelt, Frau Primaria?
Ja, das Krankheitsbild, das am bekanntesten ist, ist der Herzinfarkt, der sich sehr akut manifestieren kann mit plötzlichen Schmerzen in der Brust. Oft allerdings geht da schon eine Symptomatik voran, also immer wieder belastungsabhängige, wie wenn ein Stein auf der Brust liegt oder auch Schmerzen, die ausstrahlen in den linken Arm oder ganz allgemein einfach eine zunehmende Schwäche und Luftnot. Aber diese Patienten, die dann häufig auch plötzlich zusammenbrechen, reanimationspflichtig werden und einen akuten Herzinfarkt erleiden, die kommen zu uns und werden sofort im Herzkatheterlabor behandelt. Die zweite große Gruppe sind Patienten mit Herzklappenerkrankungen. Wir sind also das größte Herzklappenzentrum in Österreich für interventionelle Behandlung von Herzklappen. Wir behandeln 550 Klappenpatienten im Jahr im Herzkatheterlabor. Wir setzen Klappen ein, wir reparieren Klappen über die Leiste und das ist für hier sehr gut etablierte Routine. Die dritte Gruppe, würde ich sagen, die insgesamt die größte ist, aber im Vergleich mit anderen Zentren jetzt nicht so überbordend, ist die Behandlung der stabilen koronaren Herzerkrankung. Es gibt Patientinnen und Patienten, die haben Einengungen der Herzkranzgefäße spüren, also belastungsabhängige Beschwerden, und die werden geplant und in der Routine versorgt mit Stents. Und die Stents, die wir einsetzen in die Herzkranzgefäße, das sind kleine Metall-Drahtgitter, die das Gefäß dann offen halten. Also es ist eine Art Gefäßstütze. Die sind aus meiner Sicht eine Art Wundertherapie. Früher musste man jeden Patienten mit einer Einengung in einem Herzkranzgefäß ja operieren, also mit einem Bypass versorgen, was geheißen hat, dass man den Brustkorb eröffnen muss, Herz-Lungen-Maschine, Intensivstation, große Herzoperation. Und das hat sich jetzt eben in den letzten 20, 25 Jahren sehr stark gewandelt, weil sehr, sehr viele Patienten können wir über den Arm in einer Prozedur, die ungefähr im Durchschnitt wahrscheinlich weniger als 60 Minuten dauert, versorgen. Und am nächsten Tag können diese Patienten nach Hause gehen und sind quasi operiert. Mhm. Und das ist etwas, was schon eine unglaubliche Veränderung in den Behandlungsmöglichkeiten gebracht hat. Dieses Minimalinvasive, diese Knopflochchirurgie, die die Kardiologie betreiben kann.
Sie haben jetzt gerade sozusagen ein paar Krankheitsbilder aufgezählt und auch dazu ein paar Therapieoptionen. Und der Peter und ich, wir sind ja Population unter Risiko, sage ich jetzt einmal, als ungefähr 50-jährige Männer. Glaube ich, ist der Herzinfarkt Thema, nicht? Also ich habe zumindest Schulkollegen, die einen Herzinfarkt erlitten haben. Peter, weiß ich nicht, ob du jemanden kennst.
Ja, ja.
Jetzt ist es so, dass man, bevor man in die Notfallambulanz kommt und da eine Intervention, eine Behandlung angegangen wird, tritt ja dieses Symptombild, Sie haben es gesagt, Atemnot, Beschwerden unterschiedlichster Art und Weise treten auf. Was kann ich denn präklinisch, also wenn ich zu Hause mit jemandem konfrontiert bin, was sind da meine Handlungen? Was soll ich als jemand, der jetzt merkt, mein Mann, meine Frau, irgendwer in der Umgebung sagt, ich habe Schmerzen, womöglich im Brustkorb, im Arm, im Kiefer, Atemnot, was sind da meine ersten Handlungen? Was soll ich an Maßnahmen ergreifen?
Also wenn man nicht den Eindruck hat, dass diese Person jetzt akut gefährdet ist in diesem Moment, dann ist es gut, wenn man sich zeitnahe einen Kardiologen, eine Kardiologin im niedergelassenen Bereich sucht und sich abklären lässt. Es gibt ja auch viele Krankheitsbilder, die ähnliche Symptome machen und eben Gott sei Dank nicht so dramatisch sind, und das gehört eben ausgeschlossen. Und weil wir jetzt von Prävention sprechen, also die Kardiologie befasst sich natürlich sehr, sehr viel mit der Prävention und mit dem Verhindern von Ereignissen. Am Ende steht erst der Herzinfarkt oder der Herzklappeneingriff. Die Herzklappe kann man weniger beeinflussen heute noch, aber den Herzinfarkt bis zu einem gewissen Grad schon, weil es gibt natürlich Blutfettstoffwechselstörungen, die sehr häufig leider in Österreich angeboren sind und die man medikamentös behandeln muss, weil auch wenn man ganz schlank und sportlich ist, kann man das nicht komplett umdrehen, diese Krankheitsprogression, diesen Weg, der vorgegeben ist. Aber natürlich gibt es viele andere Faktoren, die man leicht unter Anführungszeichen beeinflussen kann, wie körperliche Betätigung, Gewicht, Körpergewicht, Rauchen und allgemeiner Lebensstil und mit diesen oder Blutdruckeinstellung, Blutzuckereinstellung, Verhinderung von Blutzuckerkrankheit. Und wenn man daran arbeitet, schon frühzeitig, dann kann man sehr, sehr viel hintanhalten. Und das ist eigentlich das Ziel, ja, dass die Patientinnen und Patienten gar nicht bis zu uns kommen.
Dass dieses Ziel wichtig ist, zeigt uns auch die Statistik Austria, die 2023 auflistet, dass alle Todesursachen absolut 89.000 waren und davon 31.000 auf Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems zurückzuführen sind. Also in dieser Prävention, in dieser Herzgesundheit, in dieser Verhinderung, eben Nichtrauchen, Bewegung, Ernährung, all diese Dinge, die Sie jetzt aufgezählt haben, was die eigentlich für einen Stellenwert haben, zur Verhinderung der häufigsten Todesursache in Österreich. Und die Kardiologische Gesellschaft hat dazu eine eigene Website, die nennt sich kardioaktiv.at. Für alle Zuhörerinnen, die sich via Internet informieren wollen, da gibt's sehr viel Informationen zur Herzgesundheit. Weil du das zuerst angesprochen hast, Oliver, mit den Symptomen. In der Vorbereitung zu dem Podcast habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen und er hat gesagt, was ihn interessieren würde, er sticht's manchmal in der Brust, das ist so ein kurzes Stechen, ob man da auch schon an einen Herzinfarkt denken soll und ob man sich da Sorgen machen soll oder sie lachen, Männer, glaube ich, haben das wahrscheinlich öfter von
Männern. Stechen in der Brust,
das was so ganz kurz da ist, muss ich mir da Sorgen machen, hat er gesagt, oder was empfehlen Sie in diesem Fall?
Ein kurzes Stechen ist, wir nennen das atypische Beschwerden.
Okay.
Es gibt natürlich viele Formen von Beschwerden und wenn man besonders Personen, die schon mal was mit dem Herzen zu tun hatten, neigen dann dazu, natürlich sich so drauf zu konzentrieren und alle möglichen Symptome, die man haben kann, einzuschätzen als ein drohendes Ereignis. Mhm. Prinzipiell ist es so, dass wir es typisch bezeichnen, wenn es bei Belastung und reproduzierbar auftritt.
Okay.
Bei körperlicher Anstrengung, also immer wenn Sie die Stiegen raufgehen, kriegen Sie einen Druck auf der Brust, dann würde ich sagen, schnell zum Kardiologen.
Schnell abklären. Okay.
Ja, das wäre typisch oder hat man keine Luft oder man ermüdet viel schneller, dann gehört man einfach prinzipiell zum Arzt. Aber Druck auf der Brust, reproduzierbar bei Belastung, ja, ist ein typisches Warnsignal. Gut.
Also einmal ein kurzes Stechen.
Nein, braucht man sich keine Sorgen machen.
Das führt mich gleich zu einer nächsten Frage, wenn ich darf, Oliver. Und zwar hat eine Kollegin gesagt, sie würde interessieren, Wechsel, Blutdruck und Herzgesundheit. Gibt es da einen Zusammenhang und schauen wir da gut drauf?
Eine Frau.
Eine Frau hat diese Frage gestellt.
Ja, also das sind sehr interessante Fragen. Die Frauen in der Kardiologie sind ja unterrepräsentiert, weil die Frauen bis zur Menopause geschützt sind aufgrund des Hormonstatus scheinbar. Die gesamten Faktoren, die eine Rolle spielen, dass Frauen weniger Herzinfarkte bekommen, derzeit noch, wissen wir nicht. Weil es gibt sehr wohl Prognosen, dass junge Frauen, die früher, ältere Frauen haben viel weniger geraucht als Männer, haben weniger schwere Arbeiten verrichtet als Männer, zum Beispiel in Bergwerken oder in Fabriken oder auf Baustellen, wo man, ja, wo sich jeder vorstellen kann, dass man eher krank wird, auch kardiovaskulär. Mhm. Und wenn man jetzt alle diese Unterschiede in der Lebenssituation rausrechnet, da gibt es zum Beispiel Untersuchungen an Nonnen und Mönchen, die verglichen haben die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Gruppen, die ja ein ähnliches Leben führen. Also ohne viel Risikofaktoren sollte man meinen, wissen wir es nicht, aber doch eher weniger. Und da ist nur ein Unterschied von einem Jahr herausgekommen. Mhm. Aber Frauen sind geschützt durch ihren Hormonstatus offensichtlich bis zur Menopause. Und danach erkranken sie dann eher häufiger als davor, aber nicht häufiger als die Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Und wenn wir jetzt beim Herzinfarkt bleiben, gibt es ein anderes Symptom, Bild zwischen den Geschlechtern? Gibt es da Unterschiede, beispielsweise wenn eine Frau einen Herzinfarkt erleidet oder wenn den ein Mann erleidet?
Es scheint so zu sein, dass sich Frauen anders präsentieren und vor allem weniger vehement als Männer. Sind offensichtlich viel zurückhaltender und haben auch ein bisschen mehr Oberbauchbeschwerden, Kieferbeschwerden, weniger das Typische in die linke Hand. Das Problem ist auch, dass die Ärzte bei einer Frau den Herzinfarkt als unwahrscheinlicher ansehen, weil ja auch weniger Frauen damit kommen. Und für die Frau selber, für die Patientin selber, ist es auch eher unwahrscheinlich, dass sie jetzt einen Herzinfarkt hat. Mhm. Während bei einem Mann denkt man eher gleich daran. Also so wie Sie es gesagt haben, 50 Jahre, wir sind so die typischen Patienten, ich würde das über mich jetzt nicht sagen, ja. Also, und da sieht man schon, dass, das ist so ein bisschen der Unterschied und das ist die Schwierigkeit daran, weil es sind so viele Faktoren, die da hineinspielen und eine Studentin von mir, die wollte einen Review schreiben über Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Behandlung des Herzinfarkts und hat mir so erklärt, also da sind wir also ganz große Unterschiede und das ist also ganz ungerecht und ich habe gesagt, na, wir behandeln alle gleich. Also bei uns in der Notaufnahme, ich bin überzeugt, Männer und Frauen werden gleich behandelt. Und sie hat dann die Publikationen, die es gibt, aufgearbeitet und da sind so viele Unterschiede herausgekommen in dieser Veröffentlichung dann, dass ich eigentlich sehr schockiert war, muss ich sagen. Also da ist noch sehr viel zu tun und wir wissen sehr wenig, auch was die Hormonbehandlungen betrifft, dann im Wechsel, wie sich die wirklich auswirken und wie sich das weiterentwickeln wird, wenn die Frauen doch ein bisschen mehr rauchen und ähnlichen Lebensstil haben im Sinne von Führungspositionen, stressvolleren Tätigkeiten, sogenannten, weiß nicht, ob nicht ein Haushalt noch viel mehr Stress ist als eine Tätigkeit in einem Büro. Also aus meiner Sicht war meine Tätigkeit zu Hause sehr, sehr stressbehaftet im Vergleich zu meinem Arbeitsleben. Aber das sind viele, sehr viele Fragen offen.
Und wenn jetzt sozusagen, jetzt haben wir ein Symptombild besprochen und jetzt komme ich zu jemandem, der leblos vor mir liegt und mutmaßlich einen Herzinfarkt erlitten hat. Was ist dann meine Aufgabe als jemand, der sozusagen Laie ist und dem das im Haushalt, auf der Straße passiert?
Ganz wichtig ist, dass man sich darum kümmert und Hilfe ruft. Zuerst einmal Hilferuf absetzen, weil wenn man keine Hilfe ruft, dann wird man irgendwann, ist aus. Weil man kann ja, auch wenn man jetzt Wiederbelebungsmaßnahmen ergreift, die man allenfalls sogar weiß, wie sie gehen, ohne Hilferuf ist auch das zwecklos. Also als erstes Hilferuf und dann, soweit man kann, Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen, wobei wir heute empfehlen, dass vor allem eine Herzdruckmassage durchgeführt wird, weil viele sich scheuen vor der Beatmung und die Menschen auch häufig noch atmen. Und das alleine ist schon sehr viel, wenn man ordentlich massiert und Hilfe herbeiholt. Mhm. Und natürlich, wenn eine richtige Reanimation stattfindet, wenn jemand hinzukommt, der weiß, wie das geht, ist das sehr, sehr gut. Und führt natürlich zu einem viel, viel besseren Überleben dieser Betroffenen. Menschen?
Also 144 anrufen und mit der Herzdruckmassage beginnen, ist immer zu empfehlen. Mhm.
Und der nächste Schritt ist dann, nicht, also wenn wir beim Herzinfarkt jetzt bleiben, weil ich glaube, das ist doch was, was in der Bevölkerung natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit hat. Man wird dann eingeliefert auf die NFA und kommt in dieses Herzkatheterlabor. Jetzt grundsätzlich die Frage, warum heißt der Herzkatheter Labor und nicht Herzkatheter-Operationssaal?
Ja, der grundlegende Unterschied zwischen dem Herzkatheter-Labor oder und dem Operationssaal ist vielleicht, dass wir keine Anästhesie im Raum haben, sondern alle Patientinnen und Patienten sind wach am Tisch und es werden grundsätzlich minimalinvasive Eingriffe durchgeführt. Das heißt, man erhält eine lokale Anästhesie an der Stelle, wo die Arterie oder die Vene punktiert wird, also mit einer Nadel angestochen und dann sich so der Weg gebahnt wird in den Körper. Und die Patienten können also dabei teilhaben und sollen auch, weil das das Risiko für den Patienten ganz erheblich senkt. Unsere Patientinnen und Patienten sind im Durchschnitt in ihren 80ern und es macht überhaupt keinen Sinn, ihnen sehr viel Narkosemittel zu geben, weil das erhöht das Risiko für den Eingriff.
Und bei einem Herzinfarkt ist das jetzt beispielsweise so vorstellbar, ich gehe mit einem Instrument in eine Arterie, also in ein blutführendes Gefäß in der Leiste.
Oder im Arm.
Oder im Arm. Und dann wird am Herz manipuliert. Also es wird sozusagen die Engstelle dieses Koronargefäßes wird beseitigt. Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben eingangs schon erwähnt, es wird ein Netz eingebracht und dieses Netz dann aufgespannt. Oder wie kann man sich das vorstellen?
In den allermeisten Fällen, also in über 90%, wird die rechte Arterie über dem Handgelenk punktiert, am rechten Arm.
Also das, was man spürt, wenn man den Puls tastet.
Also die Pulsarterie oberhalb des rechten Handgelenks wird mit einer Nadel angestochen, dann wird ein Draht vorgeschoben. Über den Draht wird eine sogenannte Schleuse eingebracht. Das ist ein kleiner Schlauch, wie ein Venflon. Das kennen die meisten Patienten, ein bisschen größer. Und über diesen Zugang wird ein spaghetti-dünner Katheter, wir nennen das Herzkatheter, bis zum Herz vorgeschoben, über die großen Gefäße, das Herz ist ja über die Aorta, über die Hauptschlagader verbunden mit allen Gefäßen, also man kommt da im Rückwärtsgang hin und dann werden die Herzkranzgefäße aufgesucht mit diesem spaghetti-dünnen Katheter, das macht keinen Schmerz, das spürt man nicht und man stellt unter Röntgendurchleuchtung eine Kontrastierung her mit einem Röntgenkontrastmittel in diesem Herzkranzgefäß. Und da sieht man dann die Engstelle. Die Engstelle wird passiert mit einem ganz, ganz dünnen Draht und dann kann man verschiedene Techniken anwenden, beispielsweise in der Engstelle einen Ballon aufblasen, das kann auch genügen, oder, und das ist meistens der Fall, man bringt dieses Netz ein, dieses Drahtgitter, das wie eine Gefäßstütze dann das Gefäß offen hält.
Und wenn diese Intervention dann erfolgt ist, also ich stelle mir das jetzt laienhaft vor, ich komme mit großen Schmerzen in den Herzkatheter und dann wird dieses Gefäß gedehnt oder es wird ein Netz appliziert, ist dann der Schmerz auf der Stelle beseitigt und bin ich dann geheilt?
Der Schmerz ist dann weg oder viel, viel besser, wenn das wieder gut durchblutet ist, das Areal danach, weil das macht sehr große Schmerzen, wenn ein Gefäß am Herzen zugeht und der Muskel danach kein Blut erhält. Das ist also ähnlich im Bein, ist es auch, tut's auch weh, wenn man kein Blut mehr hinbekommt in einen Muskel. Geheilt sind sie nicht.
Okay,
weil,
das ist schade.
Weil Geheilung würde bedeuten, ja, der Herzinfarkt, wenn man Glück hat, wenn man rechtzeitig kommt und die Durchblutung rechtzeitig wiederhergestellt ist, dann nimmt der Muskel keinen Schaden. Also innerhalb von 60 bis 90 Minuten von Schmerzbeginn, also von Verschluss, Unterbinden der Blutzufuhr bis zur Wiedereröffnung, wenn dieser Zeitraum nicht überschritten wird, dann kann man davon ausgehen oder darauf hoffen, dass das wieder alles in Ordnung ist. Und damit ist diese Gefahr abgewandt, dass der Herzmuskel einen Schaden trägt. Die Heilung würde für mich bedeuten, dass alles, was damit zusammenhängt, dann auch erledigt ist. Aber das ist es nicht, weil nach dem Herzinfarkt müssen Sie dann die Magic Five, sagen wir, also die 5 wichtigsten Medikamente einnehmen. Und die umfassen Blättchenhemmer für die Blutgerinnungshemmung, damit diese Stelle offen bleibt und dieses Drahtgitter sich nicht wieder verstopft, weil das ist jetzt ein Fremdkörper, der muss erst einwachsen. Also für eine gewisse Zeit braucht man dann Blättchenhemmer, doppelte Blättchenhemmer. Man gibt dann auch Medikamente, die den Blutdruck senken in den allermeisten Fällen. Man gibt Beta-Blocker, weil man weiß, das wirkt sich günstig aus bei den allermeisten Patientinnen und Patienten. Und so sind sie danach jetzt zwar, der Herzinfarkt ist behandelt, alles gut, aber in dem Sinne geheilt von der Krankheit kann man nicht so ganz sagen, weil die schwelt leider und die müssen wir dann stoppen. Das ist unser Ziel.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über diese akuten Erkrankungen des Herzens, nämlich den Herzinfarkt. Wir haben uns aber auch schon angeschaut, welche Abteilungen Sie sonst noch haben und wie viele Ambulanzen Sie haben. Jetzt nehme ich an, es gibt diesen akuten Fall, ja, aber es gibt auch chronische Herzkrankheiten. Welche Symptome erkenne ich als Patient, wo ich mir denke, da sollte ich vielleicht mal einen Kardiologen aufsuchen. Also wie kündigt sich eine chronische Herzinsuffizienz an und wie ist der weitere Weg der Behandlung?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil die Herzinsuffizienz, also die Herzinsuffizienz bezeichnet die ungenügende Auswurfleistung des Herzens, um den Körper bei Belastung oder auch dann in Ruhe im fortgeschrittenen Stadium zu versorgen, ist die häufigste Herzerkrankung.
Okay.
Und die manifestiert sich im Wesentlichen durch Luftnot bei Anstrengung. Mhm. Und das ist eben schwierig für ältere Menschen oft zu definieren. Die sagen dann, ich bin ja schon älter, das ist normal, ich kann immer so. Mhm. Aber häufig steckt da sehr wohl eine Herzerkrankung dahinter, die zu einer Herzinsuffizienz, also ungenügendem Auswurf, für diese Situation führt. Ein ganz, ganz wichtiges Symptom sind geschwollene Beine. Wenn also die Beine anschwellen, dann viele Menschen bekommen dann leider auch für Krampfader, Medikamente für Krampfader verschrieben oder glauben, das ist der Grund, aber das ist sehr, sehr häufig das Herz. Und das ist ein Warnsignal, weil wenn die Beine geschwollen sind, dann ist schon ein gewisses Stadium erreicht, dann ist es nicht mehr ganz früh. Mhm. Ganz früh fängt es eben an mit einer Belastungseinschränkung, die sich sehr oft sehr schleichend manifestiert. Es gibt einen Parameter, den man im Blut bestimmen kann, das sogenannte NT-proBNP, das Brain Natriuretic Peptide heißt das, im ausgesprochen. Und die niedergelassenen Kardiologen und auch Internisten kennen diesen Blutmarker. Und wenn man den Verdacht hat, dass eine Herzerkrankung vorliegt, eine Herzinsuffizienz, dann kann man den abnehmen. Wenn er erhöht ist, spricht es dafür.
Also spätestens, wenn mir geschwollene Beine auffallen, den Kardiologen, die Kardiologin aufsuchen. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Bei diesen allgemeinen Vorsorgeuntersuchungen, die ja in unserem Alter schon empfohlen sind, Oliver,
jedenfalls,
spielt das Herz da eine Rolle?
Ja, ich denke, ganz, ganz wichtig ist der Blutdruck. Mhm. Der Blutdruck ist in Österreich eine Volkskrankheit, der Bluthochdruck. Und die neuen Leitlinien, die gerade im August herausgekommen sind von der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft, legen jetzt den normalen Blutdruck bei 120 Systole und 80 Diastole fest, was für alle jetzt eine große Neuigkeit ist, weil mit diesen Grenzwerten haben wir bis jetzt nicht gearbeitet.
Männer und Frauen gleich, 120, alle gleich. 80?
Mhm. Okay. Ja, und da gibt's also sehr, sehr viel zu tun. Also es müsste wirklich so quasi jeder 1,5 ab einem gewissen Alter Blutdruckmedikamente einnehmen. Mhm. Und wahrscheinlich sollte man auch darauf drängen, dass es gemacht wird, oder ganz sicher sogar, aber das ist eine große Aufgabe. Der Blutdruck ist eine wichtige Sache und dann natürlich in der Folge der Blutzucker. Aber Menschen, die blutzuckerkrank sind, also Diabetes erkrankt, die haben meistens schon eine Vorgeschichte. Aber Blutdruck sind ganz junge Menschen, oft 30, 40-Jährige, die schon einen erhöhten Blutdruck haben. Mhm.
Da spielt wahrscheinlich auch wieder Rauchen, Ernährung, Sport eine große Rolle, was die Blutdruckregulation betrifft, aber wahrscheinlich auch Stress, oder?
Ich glaube, es ist angeboren, auch ein angeborener Faktor leider. Und natürlich, wenn Sie dann zusätzlich rauchen, ist das schlecht. Mhm. Und Sport, also es gibt junge sportliche Menschen, die haben einen zu hohen Blutdruck, leider.
Okay.
Man kriegt nicht alle Risikofaktoren, mit denen wir in Österreich auf die Welt kommen, mit Lebensstilmodifikationen in den Griff. Aber natürlich gibt es sehr, sehr viele Menschen, die ihren Lebensstil sehr schön modifizieren könnten und damit sehr viel bewirken könnten.
Ja. Ich würde gerne eine weitere Frage von einer Kollegin stellen. Und sie hat gesagt, man hört oft von, es war auch eine Frau, ja, sie hat gesagt, man hört oft von, die ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Und sie hat gesagt, gibt's das wirklich? Und was steckt da dahinter? Und wie schaut's da wieder mit Frauen aus?
Jetzt sprechen wir vom Takotsubo-Syndrom. Oder? wie der Name schon verrät, in Japan beschrieben. Und das nennt man das Syndrom des gebrochenen Herzens. Tritt häufiger bei Frauen auf, aber kommt auch bei Männern vor. Und das sind Patienten, die sich wie mit einem Herzinfarkt präsentieren, aber die Herzkranzgefäße sind in Ordnung, sind offen. Okay. Und die Pumpfunktion des Herzens ist aber eingeschränkt. Das heilt aus. Also das gebrochene Herz kann wirklich geheilt werden und ist dann, wir wissen noch nicht ganz genau, was eigentlich dahinter steckt,
also
muss man sagen.
Also das gebrochene Herz ist der Kardiologin nicht fremd und sie sehen das in ihren Behandlungen.
Mhm. Also eine spannende Angelegenheit, vor allem auch, dass eine Herzkrankheit ist, die ausheilen kann. Wir haben eingangs gesprochen über den Klappenersatz beziehungsweise über Herzklappen, die interventionell korrigiert beziehungsweise ersetzt werden können. Da muss ich wieder sagen, nicht, wir haben uns eingangs erwähnt, der Peter war ja grundsätzlich Installateur und wir haben versucht, eine Analogie zu bilden, wie ein Installateur über ein Rohrleitungssystem eine Pumpe beeinflusst, die irgendwo in einem anderen Stockwerk steht. Und ähnlich stelle ich mir das bei der Implantation von Herzklappen vor, aber wie funktioniert es tatsächlich, Frau Primaria?
Ich finde die Analogie mit dem Installateur super, weil ich erkläre es dem Patienten tatsächlich so.
Ja, schön, also, der Heizungspumpe.
Ja, also das, wenn Sie eine Aortenklappenstenose beispielsweise hernehmen, erkläre ich das dem Patienten so, dass das Hauptausstromventil verstopft ist. Mhm. Und wir wissen ja von einem Wasserhahn oder von einem Ventil, wenn es verstopft ist, das nutzt nichts mit Putzen, das muss man wechseln. Mhm. Und so ist es auch bei der Herzklappe. Und es hat sich in den letzten 15 Jahren entwickelt, dass wir diese Herzklappe, in dem Fall die Aortenklappe, über die Leiste einsetzen können. Das war davor eine Sache, die rein von herzchirurgisch gelöst werden konnte, das heißt Thoraxeröffnung und Herausschneiden der alten Klappe ein in einer neuen mit dem entsprechenden Aufwand. Und die Patienten konnten halt auch nur bis zu einem gewissen Alter und in einem guten Gesundheitszustand allgemein behandelt werden, weil so eine Herzoperation ist ja doch eine relativ große Belastung für den Körper. Und mit diesen minimalinvasiven Verfahren wird über ein, diesmal in der Leiste, immer in der Leiste, wenn es möglich ist. Es gibt auch einzelne Verfahren über die Herzspitze oder über eine große Arterie im Bereich des Schlüsselbeins, aber das ist ganz seltene Ausnahme. In allermeisten Fällen die Leiste. Da wird die Herzklappe eingebracht, vorgeschoben, wieder gegen den Blutstrom bis zu dem Platz, wo sie hingehört und dort abgesetzt. Entweder ist das mit einem Ballon, das ein Stand, in dem die Herzklappe sitzt, also ein großes Metallgitter, da ist innen die Klappe eingenäht, sitzt auf einem Ballon und der Ballon wird aufgeblasen und dann ist diese neue Klappe anstelle der alten. Es gibt auch andere Modelle, wo sich die Klappe entfaltet, weil dieses Metall, das Nitinol, sich im Blutstrom mit dem Blut, mit der Körperwärme von selbst entfaltet. Also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, Patienten zu versorgen. Und wir benutzen auch in St. Pölten viele unterschiedliche Klappenmodelle, weil jedes Modell hat eben gewisse Vor- und Nachteile und das wird individuell an den Patienten angepasst und an die Patientin.
Aber grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, über die Leiste, weil das ist ja jetzt ein relativ kleines Kaliber, wird dann eine Klappe eingebracht und dann zu einem größeren Kaliber mehr oder weniger entfaltet. Und das funktioniert dann unmittelbar und problemlos.
Ja, das funktioniert sofort. Also die Patienten sind auch hier wach, bekommen schon, also da, bei diesen Eingriffen ist die Anästhesie dabei. Da, das sind Gelegenheiten, wo wir uns sehr froh sind, dass uns die Kollegen von der Herzanästhesie unterstützen und diese Patienten betreuen während dem Eingriff. Das ist ein bisschen eine größere Geschichte als eine Koronareingriff bei einem Herzinfarkt. Und das funktioniert unmittelbar danach. Also der Patient wird dann, diese Punktionsstelle, wo man die Klappe eingebracht hat, wird dann verschlossen und der Patient wird dann auf die Normalstation verlegt, zwar auf ein Überwachungsbett, aber Normalstation und im besten Fall kann er am nächsten Tag nach Hause gehen. Wir machen es noch nicht ambulant, auch das ist schon gemacht worden in manchen Zentren, aber ambulant ist noch ein bisschen zu aufwendig aus unserer Sicht, aber wir machen es mit Entlassung am ersten postoperativen Tag.
Und früher hat man, Peter, du kannst dich sicher erinnern, weil wir sind ja beide schon ältere Menschen, früher haben Herzklappen geklackert. Klackern tut da, nehme ich an, nichts mehr, oder?
Ja, die klackernde Klappe gibt's immer noch. Das ist die sogenannte mechanische Herzklappe. Die kommt aber nur mehr sehr, sehr selten zum Einsatz bei jungen Patienten, weil die mechanische Herzklappe hält 30, 40 Jahre im besten Fall, hat andere Probleme. Da muss man also volle Blutgerinnungshemmung einnehmen. Aber dafür ist die Haltbarkeit über eine so lange Zeit der Vorteil. Und die wird immer noch eingesetzt. Ja. Das ist eine Spezialindikation für ganz junge Herzklappenpatienten. Das ist die auch immer chirurgisch behandelt werden, wenn sie operabel sind.
Und wenn ich jetzt sozusagen eine Intervention wie ein Herzkatheter hinter mir habe, bin ich dann wieder komplett belastbar? Ich habe einmal gehört, das ist allerdings auch schon 30 Jahre her, das Leben kann man ganz normal führen, wenn man verheiratet ist, kann man ganz normal umgehen mit seiner Umgebung. Allerdings Geliebte sollte man dann keine mehr haben. Stimmt das? Gibt es diese Empfehlung noch?
Ja, das haben Sie wahrscheinlich vorher gemeint mit dem geheilt. Insofern, ja, man ist insofern geheilt, als man alles ganz normal weitermachen kann, sofern die Pumpfunktion des Herzens ausreichend gut ist. Und man kann auch mit einer eingeschränkten Pumpfunktion ein ganz, ganz normales Leben führen. Es gibt da eigentlich keine Einschränkungen, auch mit den nach einer Herzklappenintervention nicht. Man kann also Reisen machen, mit dem Flugzeug fliegen, ab dem nächsten Tag auch wieder einer nicht allzu anstrengenden körperlichen Betätigung nachgehen, also einem sitzenden Beruf. Es ist alles kein Problem.
Ich glaube, man sollte aber auch keine Geliebte haben, wenn man verheiratet ist, ohne Herzproblem, Oliver. Ich hänge gerade ein bisschen bei deinen.
Ja, ich versuche halt alle Aspekte anzusprechen, genau.
Also die Geliebte, das ist schon ab und zu das Thema bei uns. Und auch gegen die spricht jetzt nichts, wenn man gut revaskularisiert und gut behandelt ist. Ja. So ist halt das Leben. Es gibt auch vielleicht Geliebte.
Ja,
Männer.
Ja, jedenfalls.
Das wird halt weniger oft besprochen.
Da haben Sie recht.
Da haben wir auch noch ein bisschen ein Gender Gap.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und was mich jetzt auch interessieren wird, womöglich wird man ja dann sozusagen vom Saulus zum Paulus. Also wenn man so ein Event erlebt hat, einen Herzinfarkt, eine Erkrankung am Herzen, weil ja das doch so der Lebensmotor ist. Gibt es dann oder ist Ihre Beobachtung, dass dann sehr viele dann sehr gesundheitlich orientiert werden im Nachgang? Oder ist das Ihre Erfahrung noch gar kein Thema und leben die das Leben wie gehabt weiter?
Ja, ich würde sagen, da gibt es ein 180-Grad-Spektrum. Also von sehr, sehr bewusst danach bis totale Negierung. Und es ist natürlich ein Live-Event. Wenn man einen Herzinfarkt erleidet oder auch ein Schlaganfall ist ja auch was Kardiovaskuläres, fällt jetzt nicht in meinen Bereich, aber das sind die zwei großen Gruppen, die in kardiovaskuläre Todesfälle fallen. Also wenn man so ein Ereignis hinter sich hat, dann löst das bei sehr, sehr vielen Menschen schon eine Änderung im Bewusstsein und im Lebensstil aus. Aber leider oder Gott sei Dank, wie man es nimmt, sind auch genauso viele völlig unbeeindruckt davon, würde ich sagen. Also es ist in alle Richtungen.
Also ich denke mal, dass in alle Richtungen möglich ist und es gibt ja dann die Rehabilitation nach einem Herzkatheter, nach einem Herzinfarkt, wo ja auch dieser psychische Aspekt, dass ich wieder Vertrauen in mich und in meinen Körper gewinne nach so einem Herzinfarkt, weil Sie haben es angesprochen, es ist ein Live-Event, ja, es ist was ganz Bedrohliches, ja, dass man das wieder gewinnt, dass man wieder der Alte unter Anführungszeichen ist, der man vorher war. Und ja, Lifestyle-Changes sind die schwierigsten natürlich.
Ja, wir raten allen unseren Patienten und versuchen sie auch zu motivieren, dass sie sich anmelden, weil das ist ja möglich, auch während des stationären Aufenthaltes für eine Rehabilitation, weil das ganz, ganz wichtig ist. Genau wie Sie gesagt haben, um wieder zurückzufinden in die Belastbarkeit, sich das zuzutrauen, auch viel zu lernen über die Dinge, die wir ja gar keine Zeit haben, alles zu erklären, während diesem kurzen Aufenthalt. Wenn Sie jetzt einen Herzinfarkt haben, werden Sie zwei Tage später schon wieder entlassen, wenn da nichts Besonderes hinzukommt. Also es geht so schnell, die Leute können gar nicht fassen, was jetzt passiert ist. Und dafür brauchen sie dann schon Betreuung häufig oder es wäre gut. Und Gott sei Dank nehmen es einige in Anspruch, es könnten mehr sein.
Ja, und wir haben großartige Rehabilitationszentren, die auf Herz spezialisiert sind. Also es macht sicher Sinn, sich anzumelden, auf alle Fälle.
Jetzt kommt man ja nicht zufällig in ein Fachgebiet, Frau Primaria. Also wir haben bei allen Ärzten, Ärztinnen, mit denen wir gesprochen haben, gibt es irgendein Event, das sozusagen die Fachrichtung auf Schiene gestellt hat. Gibt es bei Ihnen so ein Event, wo Sie gesagt haben, ich habe mich für Installateurkunst interessiert, habe meine Heizung über den Wasserhahn repariert und jetzt möchte ich gern Kardiologin
werden? Kardiologin ist mir meine Herzenssache.
Oder kann ich mir, das war ein schönes Wortspiel, genau. Gibt es so ein Event, wie Sie zum Herzen gekommen sind und wie Sie zu dieser interventionellen Kardiologie auch kann man sagen.
Naja, bei mir ist es ein bisschen anders gewesen als bei den anderen Interviewten, glaube ich. Ich wollte eigentlich Orthopädie machen, also ich wollte manuell arbeiten, aber ich wollte auch eine akademische Karriere machen. Das war mir schon immer klar. Also ich wollte das Akademische und das Handwerkliche machen. Nur ich wollte ins AKH und der Chef der Orthopädie damals hat mich wissen lassen, er hat schon eine Frau. Das war die Tochter vom ärztlichen Direktor, die hat er schon gehabt und das hat gereicht. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht nach anderen Spezialitäten und auf der Gastroenterologie hat man mir erklärt, ich soll auf die Kardiologie gehen und dort bin ich halt dann hingegangen und dort hat man mir gesagt, ich kann nächste Woche anfangen und so ist es gelaufen bei mir. Also es war nicht so, dass ich das unbedingt machen wollte, wiewohl in meiner Familie gibt es Kardiologen und Internisten. Also es war schon, wahrscheinlich hat er mich dort deshalb auch hingeschickt, weil sie dachte, passt eh gut, ja. Das Interventionelle ist etwas eben, das wollte ich schon machen. Also ich wusste schon, dass mir das besonders gefällt. Aber ich komme eigentlich dann in meinem Werdegang von der Bildgebung, habe aber von Anfang an mich mit Klappen beschäftigt, mit Herzklappen, aber habe viel Echo gemacht, Magnetresonanztomographie des Herzens, Intensivmedizin und erst dann die Intervention. Also wirklich alles so in Schlangenlinie durchlaufen, angeborene Herzfehler und so weiter.
Und gibt es irgendetwas, das sozusagen, wo Sie sagen, in meinem beruflichen Spektrum brauche ich als junger Mensch, der das machen will, irgendein Spezialtalent, irgendeine Spezialbegabung, muss man besonders geschickt, besonders feingliederig sein? Also ich frage das bei allen im Grunde Ärztinnen und Ärzten, weil mich das auch interessiert, nicht dieses also ich kennt mir, ich bin ja so grobschlächtig mit meinen Händen, dass ich mir also niemals vorstellen könnte, dass ich eine Herzklappe irgendwo entfalten könnte. Gibt es da irgendwas, was Sie besonders gut können?
Ich glaube, man kann es letztlich auf besonders, also die, ich spreche jetzt nicht von mir, sondern von denen, die ich für geeignet sehe, jetzt unter den jungen Aspiranten, das ist halt ein sehr forderndes Fach, die Kardiologie. Die ganze Notfall- und Akutmedizin ist dabei. Was bedeutet, dass man sehr schnell Entscheidungen treffen muss und die sollen meistens richtig sein. Und das ist etwas, was schon einmal eine hohe Anforderung ist an den Rechner da oben, also an das Gehirn. Und wenn jemand das gut schafft, dann ist er mal für die Kardiologie geeignet. Und dann gehört, also zumindest in St. Pölten und aus meiner Erfahrung auch im AKH dazu, dass man überdurchschnittlich fleißig ist, um sich in diesem Fach zu etablieren, das sehr, sehr groß und umfänglich ist und wo auch ein sehr großes Interesse besteht. Also es gibt einen großen Andrang auf die Kardiologie. Und dann, wenn dann die jungen Kollegen sagen, sie möchten gerne interventionell tätig werden, dann ist es interessant, wie sich das dann aufsplittert. Ja, man kann gar nicht von vornherein jetzt sagen, der ist grobschlächtig oder der nicht und der ist geeignet oder der nicht, sondern das entwickelt sich dann. Und es ist gar nicht so leicht vorhersehbar, aber die meisten, die geeignet sind, sind sehr fleißig, sehr interessiert, sehr gescheit. Und weil die Hände führt letztlich, ist der Kopf und die Schwierigkeit ist nicht, den Draht oder das Gitter dorthin zu bringen, wo es hin soll, sondern die Schwierigkeit ist immer einzuschätzen, kann ich das, was ich jetzt versuche, hält der Patient das aus, was ich jetzt versuche, macht das Sinn, was ich jetzt machen werde, bringt es was für den Patienten und aus diesem ganzen Wissen und aus dieser Einschätzung des eigenen Könnens und des Patienten und der momentanen Situation, und das ist häufig eine Notfallsituation, ist dann der Erfolg des Eingreifenden. Und das potenziert sich noch einmal an den Herzklappeneingriffen, weil die, zumindest die Aortenklappeneingriffe, die müssen immer funktionieren, weil wenn sie nicht funktionieren, ist es sehr schlecht. Also man muss ganz genau vorher sich überlegen, was werde ich machen, wie wird das laufen, was für Tool setze ich ein, wer ist alle dabei, und wenn das gut geplant ist, dann läuft es auch gut. Und wenn das nicht gut geplant ist, dann ist es schlecht. Und so ist irgendwie der Zugang zu diesen Fertigkeiten.
Jetzt haben wir zuerst über Prävention gesprochen und Sie sehen ja vielfach, wie quasi ein schlechter Lifestyle, welche Auswirkungen der gelegentlich haben kann. Wie geht denn eine Kardiologin mit dem Lifestyle um? Lebt man als Kardiologin, als Kardiologe gesünder als der Durchschnitt oder kann man das dann ausblenden zu Hause beim Schweinsbraten und bei der Zigarette?
Ja, ich persönlich esse sehr, sehr wenig Fleisch. Das ist, mit wenn man Kinder hat, die dann alle irgendwann sagen, sie wollen kein Fleisch. Das kennt fast jeder, der Kinder hat. Also das wird ja, ist jetzt schon ein Lifestyle der Jugend. Wir essen wenig Fleisch und ich würde schon sagen, die Kardiologen haben eine hohe Affinität zu Blutdrucksenkern und Lipidsenkern. Ja. Also präventiv. Mhm. Ja. Mhm. Ja, man nimmt es fast gern, würde ich sagen, weil man weiß, dass, ja, wir sehen immer diese Studien und diese Daten mhm. an die Wand geworfen und irgendwann messen wir es dann bei uns selber und dann denkt man sich, naja, könnte man schon, also warum muss man warten mhm. drauf, bis was mhm. passiert? Was ja eigentlich empfohlen wird immer noch, wir warten, bis was passiert und dann dürfen wir erst behandeln und das ist eben ganz, aus meiner Sicht ganz verkehrt. Ja, und wir werden auch viel, immer mehr schreiten wir voran und versuchen eben schon im Vorfeld vieles abzufangen. Aber ja, das ist auch für die gesamte Gesundheitsversorgung, für die Krankenkassen ist das eine Herausforderung. Das sind nicht ganz billige Medikamente immer, die wir dann verschreiben und es ist auch nicht belegt, dass das was verhindert. Aber wir sehen halt, dass die hoch sind, mit dem Blutdruck, mit dem Blutfett, mit dem Zucker, die kriegen was und die anderen, die sehen wir mit 95. Und dann okay. Schauen wir uns das an mhm. und aha, die haben zwar nichts genommen, hatten das Glück, dass alles niedrig war, mhm. aber das ist die Negativkonte, das ist halt die klinische Erfahrung. Und da gibt's, also die Kardiologen, würde ich sagen, schauen schon mehr als an, die laufen auch viel, also sind dann immer wieder auf diesen Homepages im Laufdress und ich würde schon sagen, das wirkt sich aus auf das eigene, bei den meisten. Es gibt auch nur mehr ganz, ganz wenige, die rauchen. Früher gab es das schon sehr, sehr verbreitet. Also ich kenne eigentlich keinen mehr.
Ich glaube, dass wir das Spektrum wahrscheinlich nicht zur Gänze abbilden können. Also ich glaube, dass die dritte Medabteilung deutlich zu groß ist, als dass wir sozusagen im vollen Umfang jetzt alles beschreiben können. Ich glaube, dass wir so ein bisschen einen Einblick in ihre Tätigkeit gegeben haben. Vielen Dank dafür. Und wir schließen dann immer ganz gern mit einem Appell, den wir fürs Publikum erfragen. Jetzt gehe ich davon aus, dass dieser Appell wahrscheinlich in die Richtung Prävention geht, aber womöglich haben Sie ganz was anderes, das unserem Publikum mitteilen wollen.
Ich würde sagen, lieben, lachen und lernen. Okay. Und Leben ist das Wichtigste. Und auch wenn man die Bürde einer Krankheit hat, soll man positiv bleiben, weil wir haben heute schon so viele Möglichkeiten, also grandiose Möglichkeiten, um diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu behandeln. Und diese Möglichkeiten sollte man ergreifen. Das wäre mein Appell.
Ich möchte mich bedanken, dass Sie da waren. Ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe gelernt, dass das gebrochene Herz, dass das wirklich gibt, das Broken Heart Syndrom und dass das heilbar ist. Dass, wenn man Wasser in den Beinen hat, einen Kardiologen aufsuchen sollte. Dass man bei der Gesundheitsvorsorge sich gut den Blutdruck anschauen sollte und die Blutfettwerte, dass man nicht raucht, ist, glaube ich, sowieso klar. Und dass man Übergewicht vermeidet. Und dass bei der Reanimation im Notfall auf alle Fälle die Herzdruckmassage durchzuführen ist, wenn man nicht beatmen möchte und 144 zu wählen ist. Herzlichen Dank dafür.